Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen beim The Porto Magazin Nummer 120, diesmal mit allerlei kleineren Meldungen. So gibt es etwa 2 neue Abos im Revier. Gleich 3 bei Sony, aber nur 1 davon ist wirklich ganz neu. Es gibt 1 bei Rockstar und darüber freut sich vor allen Dingen der Finanzvorstand des Unternehmens. Es gibt Infos zur Zukunft von 4players.de und zur Zukunft des gefloppten Ubisoft-Service-Spiels Ghost Recon Breakpoint. Es gibt eine Klage des Destiny-Entwicklers Bungie gegen Unbekannt 1 bis Unbekannt 10, ja, gegen 10 unbekannte Personen, und die Geschichte dahinter ist wunderbar schräg und Nintendo nervte uns mit der leider üblichen Abmahnwut. Heieiei, immer was los in unserem Hobby, was? Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Sony ab Juni mit eigenem Spieler-Abo. Was Bloomberg-Autor Jason Schreier schon Ende letzten Jahres leakte und was ich auch berichtete, ist nun offiziell. Am 29. März stellte Sony seine eigenen Pläne für so ein Spieler-Abo vor und reagiert damit auf Microsofts Game Pass und sicherlich auch auf das Bedürfnis mancher Spieler, auch irgendwie ein Abo für Sony Games haben zu wollen. Das vermute ich zumindest. Jedenfalls bietet Sony ab Juni 3 verschiedene Abo-Modelle an, die ihre Wurzeln bei den ohnehin schon bestehenden Diensten haben werden. Namentlich PlayStation Plus, ein Abo für Multiplayer-Funktionen, für Cloud-Saves und eine Handvoll monatlicher Gratisspiele für PlayStation, vergleichbar mit Xbox Live Gold damals, und PlayStation Now, ein Streaming-Dienst, der Zugriff auf einen größeren Katalog eher älterer Titel bietet, darunter auch PS3-Spiele, die man, außer man besitzt eine PS3, nur dort spielen kann. Die 2 Dienste verschmelzen im Sommer dann zu 3 verschiedenen Abo-Angeboten. PlayStation Plus Essential entspricht mehr oder weniger dem bereits existierenden PlayStation Plus. Man schaltet damit eben den Online-Mehrspieler frei, braucht also diesen Abo-Grad, um überhaupt Multiplayer-Spiele spielen zu können. Es gibt durchaus Ausnahmen im Free-to-Play-Bereich. Da gibt es noch Cloud-Save-Games, es gibt monatliche Gratis-Spiele und Rabatte für Mitglieder dieses Abo-Status. Der Preis bleibt gleich, von 9 Euro monatlich bis 60 Euro, wenn man jährlich zahlt. Die nächste Stufe ist PlayStation Plus Extra und die bringt zusätzlich einen Katalog von, Zitat, bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4 und PS5 Spiele. Darunter sollen sich dann Eigenproduktionen, aber auch Third-Party-Spiele befinden. Die Spiele werden dann auf die Konsole heruntergeladen. Das ist in dem Fall mit dem Microsoft Game Pass durchaus vergleichbar, aber Sony verspricht hier konkret nicht, alle Eigenproduktionen in diesem Abo gratis anzubieten und schon gar nicht zum Launch. Außerdem sind hier auch keinerlei Streaming-Dienstleistungen enthalten. Die Kosten? 14 Euro monatlich bis 100 Euro, wenn man jährlich zahlt. Und wer noch ein paar Euro mehr auf Tasche hat, der wählt dann PlayStation Plus Premium. Da gibt es zusätzlich noch bis zu 340 weitere Spiele, darunter eben auch PS3-Titel, die via Cloud spielbar sind, und diverse PS1, PS2 und PSP-Klassiker, downloadbar oder via Game Streaming spielbar. Dazu gibt es dann auch noch zeitlich begrenzte Demos neuer Spiele, in die Abonnenten dieses teuersten Abos ja eine Weile reinspielen können, wenn diese Spiele erschienen sind, um sich zu überlegen, ob sie das kaufen wollen oder nicht. Früher gab es das kostenlos. Jedenfalls Kosten 17 Euro monatlich oder 120 jährlich. Ein interessantes Detail an der Sache ist, dass PlayStation Now-Kunden ihre Abos gleich in die teuerste Variante dieses PlayStation Plus Premium gewandelt bekommen. Auf dem Papier bringt das durchaus einen Mehrwert, da ein Jahr PlayStation Now nur circa die Hälfte von einem Jahr PlayStation Plus Premium kostet und zack, schon sind die PlayStation Now-Guthabenkarten im Netz ausverkauft. Ganz einfach, weil man sich jetzt noch fix 12 Monate PS Now kaufen kann und die werden dann später zu einem, ja, zu einem Abo gewandelt, das das Doppelte kostet. Naja, aber sonst hat Sony's halt nun auch Abos à la Game Pass im Angebot. Eben nicht bloß die Multiplayer-Gebühr und den Streaming-Dienst, sondern auch einen Abo-Katalog herunterladbare Spiele. Das ist irgendwie unspektakulär und auch irgendwie teurer als erwartet, aber am Ende ist Sony auch in einer anderen Position als Microsoft. Mit mehr starken Eigenmarken, mit mehr narrativen Singleplayer-Spielen, da wäre es wahrscheinlich ein Verlustgeschäft, alle First-Party-Titel am Release-Tag ins Abo zu geben, so wie bei der Konkurrenz. Vielleicht plant Sony ja deshalb auch mehr in Richtung Service-Games zu geben. Na, spekulieren kann man hier schon ein wenig und genau das machen André und Jochen dann am kommenden Sonntag zu diesem Thema. Sie werden über Abos, über so Spieledienste und Sony, Microsoft und Co. plaudern und wer weiß worüber sonst noch. Drum halte ich diese Nachricht auch kurz und komme direkt zum nächsten Abo. Rockstar führt Abo für Grand Theft Auto Online ein. Am 25. März stellte Rockstar Games seine Abo-Pläne vor, und zwar für GTA Online. Ja, für den beliebten Online-Modus von GTA 5. Und da wird es konkret auf den Xbox Series Modellen und auf der PS5 die Möglichkeit geben, den Betreibern monatlich Geld dafür zu bezahlen, um, Zitat, einfachen Zugang zu einer Reihe wertvoller Vorteile für neue und auch langjährige Spieler zu erhalten. Hui, wenn das nicht verführerisch klingt. Konkret heißt der Dienst GTA Plus. Gelauncht ist er am 29. März. Er kostet 5,99 Euro im Monat. Und dafür gibt's dann, naja, 500.000 Dollar Ingame-Spielgeld pro Monat. Die gibt's automatisch transferiert. Da müsst ihr euch also nicht einloggen, um es zu kassieren. Obendrein warten dann jeden Monat noch weitere Zusatzboni, für die ihr euch aber in den Monaten auch jeweils einloggen und dieses Zeug abholen musst. Rockstar wirbt mit neuen Grundstücken und Gebäuden, speziellen Fahrzeug-Upgrades, Rabatten für Mikrotransaktionen und weiteren Boni. In einem Blogpost zeigt Rockstar da auch Beispiele für den ersten Monat. Da erhalten Kunden etwa ein DLC-Auto früher als die nicht zahlenden Plebejer da draußen. Sie bekommen kostenlose Upgrades für ihre Yacht. Sie bekommen Punkte und Cash-Multiplikatoren für einige Rennevents und ein paar Klamotten sowie Designs für Autos. Naja, das ist schon irgendwie kurios, wie Rockstar das hier macht und ein Abo für ein Spiel aufzieht, das eben kein Free-to-Play-Spiel ist, sondern ein Buy-to-Play. Schließlich muss man sich GTA 5 kaufen, um GTA Online zu spielen. Das ist fairerweise auch noch bis Juni auf Xbox Live oder im PSN Store dramatisch reduziert, inklusive dreier kostenloser Gratismonate für PlayStation-Nutzer. Sprich, Rockstar generiert hier aktuell gerade maximalen Anlass für Interessierte, möglichst rasch GTA 5 zu organisieren und eben GTA Online auf Next Gen zu spielen und hat dann auch direkt das passende Abo im Angebot. Das ist schon ein bisschen clever. Und damit verwertet Rockstar GTA 5 gleich dreimal. Einmal durch den Verkaufspreis, denn ein kostenloses Next Gen Upgrade gibt's nicht. Das zweite Mal via Abo. Und das dritte Mal via Mikrotransaktionen, denn die 500.000 Spielgelddollar im Monat, die man im Abo bekommt, das ist nicht wirklich viel. Wer sich etwa eine Yacht kaufen will, der zahlt viele Millionen dafür im Spiel. Offensichtlich hat sich Rockstar hier eine Scheibe von Bethesda abgeschnitten, die für ihr As-a-Service-Spiel Fallout 76 seit Ende 2019 ein Bezahlabo anbietet. Mit ähnlichem Tand als Inhalt. Monatliches Einkommen, exklusive Funktionen, allerlei Ingames-Items für, holy shit, für 120 Euro. Im Jahr. Ich wette, irgendwer bei Bethesda, der kann seit Jahren nicht gut schlafen, weil man den Moment verpasst hat, ein solches Abo auf Biegen und Brechen in Skyrim einzubauen. Und, oh je, dieser Trend in Richtung, lass sie doch monatlich zahlen, wenn sie wollen, der macht mich schon wieder zynisch und skeptisch, wenn ich in die Zukunft blicke. Wird Bethesdas Starfield so ein Abo bekommen? Wird GTA 6 von Tag 1 an 1 haben? Wird GTA 6 vielleicht nur mit Abo spielbar sein? Ist es dann komplett in Richtung MMO gewandert? Ist nicht auch irgendwann Peak Abo erreicht? Naja. Auch so Fragen, die hoffentlich André und Jochen ein bisschen am Sonntagspodcast besprechen und mit denen ich mich nicht weiter und auch euch nicht quälen will, machen wir also weiter hier im Magazin, fortan ohne Abo-Themen. Bungie klagt gegen Unbekannt wegen YouTube Copyright Strikes. Folgende Story wurde am 28. März auf der, nun ja, auf der Grauzonen-Beobachter-Website Torrent Freak veröffentlicht. Und zwar geht es darum, dass im März zahlreiche Destiny 2-Videos von diversen YouTubern, aber auch von Bungies offiziellen Kanälen Opfer sogenannter DMCA-Strikes wurden. Der vermeintliche Eigentümer der Urheberrechte, der meldete YouTube über die entsprechenden Systeme also, dass diese Videos eine Copyright-Verletzung darstellen, und YouTube entfernte die Videos daraufhin. Normalerweise ist das eine Funktion, die eben das geistige Eigentum von Firmen und von Schaffenden schützen soll. In dem Fall aber wurde sie missbraucht, und das ist nicht neu. Immer wieder mal hört man ja diese Geschichten vom erfolgreichen YouTuber in irgendeiner Hobbynische, der weinend davon berichtet, dass all seine Videos demonetarisiert oder gar offline genommen wurden. Es ist durchaus verbreitet, dass Übeltäter falsche Copyright-Strikes verteilen, um YouTubern zu schaden oder um sich ihre Werbeeinnahmen zu schnappen. Es gibt da wohl zwei Varianten, den Copyright-Claim, dann bleibt das entsprechende Video online, nur die Einnahmen aus der angezeigten Werbung, die landen fortan bei der Partei, die diesen Claim eingereicht hat, und es gibt den Takedown, da wird das Video offline genommen. Und genau das passierte im Fall von Destiny im März, und zwar so häufig, dass sich Bungie am 20. März gezwungen sah, öffentlich darauf hinzuweisen, dass man da gerade untersucht, was los ist und auch schon selbst Opfer geworden ist. Zuvor gab es auch schon böses Blut bei manchen Destiny-YouTubern, die glaubten, Bungie hätte hier seine Finger im Spiel und würde, wie so viele andere Spielehersteller, einfach ein bisschen übereifrig abmahnen und Copyright striken, obwohl ja eigentlich sowas wie Let's Plays in den Guidelines für die Community und für die Weiterverwertung vom Spiel geregelt sind. Das stellt sich aber raus, mehrere Unbekannte haben sich Gmail-Accounts angelegt, die dem von Bungies Dienstleister für solchen Urheberrechtsschutz, CRC, sehr ähneln. Und damit haben sie zwischen dem 17. und 22. März massenhaft Destiny 2 Videos auf YouTube gestrikt. Zusätzlich mailten die auch noch von anderen E-Mail-Adressen die Takedown-Opfer direkt an und pöbelten auch Bungie-Angestellte an. Betroffene YouTuber lasen da etwa, Zitat, wenn ihr nach jemandem sucht, den ihr die Schuld geben könnt, dann gebt sie YouTube für ihr halbherziges Copyright-Takedown-System und Bungie, die das Problem so lange ignorierten. Zitat Ende. Das ist schon ein bisschen seltsam, oder, was da los war? Das alles, so Bungie, habe der Reputation des Unternehmens Schaden zugefügt, genauso wie wirtschaftlichen Schaden. Und der Spielehersteller will nun herausfinden, was genau da los war. Und es stellt sich raus, es scheint sich hier um eine Racheaktion gehandelt zu haben, da Bungies Partner CRC am Anfang März zahlreiche YouTube-Uploads Copyright gestrikt hat, in denen YouTuber die Spielmusik der Destiny-Spiele hochgeladen haben, was allerdings dann wieder ein klarer Verstoß gegen die Community-Richtlinien Bungies ist. Anscheinend stecken also hinter der aktuellen Fake-Copyright-Takedown-Situation die Geschädigten dieser Abmahnwelle. Es ist anzunehmen, doch es herauszufinden, das erweist sich als erstaunlich knifflig. Genau wie viele YouTuber da draußen hing Bungie zunächst in einer Endlosschleife von automatisch generierten Support-Mitteilungen innerhalb des YouTube-Systems fest. Erst als man den Global Finance Director des Studios diverse hochrangige Google-Angestellte anschreiben ließ, konnte dieser Kreislauf gebrochen werden und Bungie zumindest die falschen Copyright-Abmahner an ihrem Treiben hindern und den Status quo wiederherstellen, also all diese Strikes zurückziehen. Das dauerte auch nur 3 Tage. Die Identität der Betrüger, die will Google aber noch nicht rausrücken. Und drum reichte Bungie am 25. März Klage gegen Unbekannt 1 bis Unbekannt 10 an einem Gericht in Washington ein mit der Forderung von $150.000 Schadenersatz für jede dieser Fake-Takedown-Anfragen bei YouTube. In der umfangreichen Klageschrift teilt Bungie auch hart gegen YouTube-Betreiber Google aus. So gäbe es im Supportformular keine Möglichkeit, sich als Urheberrechtsinhaber zu melden, in dessen Namen solche Fake-Takedowns oder Claims gemacht wurden. Bungies Anwälte beschweren sich auch konkret über bestehende Systeme. Zitat, dank YouTubes leicht manipulierbarem Reportsystem war der Angriff ein Erfolg und Videos wurden entfernt und YouTuber erhielten Copyright-Strikes, was laut der aktuellen Regeln die Zukunft ihrer Kanäle gefährdet. Zitat Ende. Stimmt, auch so ein Aspekt an der ganzen Sache. Sammelt ein YouTube-Kanal genügend solcher Strikes, dann kann der Kanal auch automatisch gesperrt werden. Und das ist frustrierend und furchtbar für so Content-Schaffende, mein Gott, was für ein furchtbares Wort, für YouTuber, für Leute, die da Videos und Filmchen machen und sie da hochladen, wenn sie genügend solcher Strikes bekommen, gerade wenn die aus irgendeinem bösartigen Grund fälschlicherweise gesetzt werden, dann sagt der Algorithmus einfach Schluss für dich, dein Kanal wird geschlossen und natürlich kann man das alles anfechten, aber da hat man es nie mit Menschen zu tun, sondern mit lauter furchtbaren automatischen Systemen und das ist wie in Asterix das Haus, das Verrückte macht. Ich weiß, das sind jetzt Sachen, die verstehen bloß über 30-Jährige, aber ja, nicht schön, sehr frustrierend und irgendwie sehr witzig, wie es jetzt mit Bungie einen größeren Entwickler getroffen hat, der sich in diesem verrückt machenden System wiedergefunden hat. Und nun will Bungie vor Gericht erreichen, dass Google die Identitäten der Täter preisgibt. Eine Klage gegen Google, wie diese Story mancherorts falsch interpretiert wird, ist das aber nicht. Bungie geht hier nicht gerichtlich gegen den Konzern vor, klagt da auch nicht gegen die Mängel an deren Copyright-Strike-Systems. Ins Rampenlicht wird dieser Missstand, den so viele YouTuber seit Jahren beklagen, aber allemal gerückt und es ist schön zu sehen, dass ein Spieleentwickler hier nicht nur Fake-Strikes richtigstellt und betroffene YouTuber rehabilitiert, sondern auch noch mit juristischen Mitteln gegen die Täter vorgeht. Mal sehen, ob da am Ende was bei rauskommt. Immerhin eine Sache ist schon mal passiert. Anscheinend wird Bungie mit einem kommenden Update der Community Guidelines für den Umgang mit Spielinhalten auch den Upload von Spielmusik aus Destiny erlauben, sofern sie nicht schon offiziell woanders gepostet wurde, sofern der Uploader um Erlaubnis gefragt hat und sofern das Video nicht monetarisiert ist. Damit schafft das Studio dann wohl auch den Stein des Anstoßes aus dem Weg, der diese ganze seltsame Story ins Rollen brachte. Irgendwie echt kurios. Retro-Lösungsbuch zu Super Mario 64 wird erst populär, dann abgemahnt. Wenn wir es schon von Copyright Strikes haben, hier noch eine eher ernüchternde Geschichte mit dem üblichen Publisher-Verhalten. Reflexhaft, übertrieben und ohne Feingefühl. Es geht um die Scans eines japanischen Lösungsbuches namens Super Mario 64 Complete Clear Guide Book. Das erschien im Jahr 1996, eben in Japan, und ist längst nicht mehr käuflich zu erhalten. Wird auch nicht mehr hergestellt. Klar, uralt. Es erschien nie in den USA und auf eBay werden gebrauchte Exemplare für hunderte Dollar gehandelt. Und Dave Shevlin, der den Twitter-Account sowie einen archive.org-Unterbereich namens Comfort Food Gaming betreibt, wo jede Menge Scans aus Retro-Magazinen und so Zeug veröffentlicht werden, der machte dieses Buch allen Leuten verfügbar, indem er wirklich hochwertige Scans erstellte und eben auf das Internetarchiv archive.org hochlud. Was das Buch so besonders macht? Es enthält neben allerlei Screenshots auch zahlreiche zuckersüße handgebastelte und dann abfotografierte Dioramen und Miniaturen, um die Levels im Spiel zu erklären. Das ist sagenhaft schräg und charmant und die paar Bilder, die ich davon im Netz noch finden kann, die lassen mich hart bedauern, was als nächstes passierte. Nachdem Kotaku am 14. März über diese Scans berichtete und allen Lesern die Empfehlung aussprach, sich dieses coole Buch doch einfach mal anzuschauen, wurden Shevlins Scans bei der Plattform archive.org am 24. März via Copyright Strike offline genommen. Eingereicht hat den Strike Nintendo of America, stets abnahmfreudig, wenn irgendwelche Nintendo-Dinge online auftauchen, ohne dass Nintendo dahinter steckt. Und mehr gibt's zu der Story eigentlich nicht zu sagen. Ja, außer Dave Shevlins Kommentar zu dieser Sache. Zitat: Ehrlich gesagt würde ich gern die Legitimität dieser Behauptung anfechten und wissen, was Nintendo of America mit einem von Nintendo of Japan lizenzierten Buch aus dem Jahr 1995 zu tun hat. Aber ich kann mich hier nicht wirklich mit dem Rechtsteam von Nintendo anlegen. Es ist unglaublich enttäuschend. Ich habe zwar volles Verständnis für den Schutz des geistigen Eigentums und der Urheberrechte, aber ich dachte nicht, dass ich irgendjemanden schade, indem ich ein 27 Jahre altes Lösungsbuch einscanne und hochlade, das extrem vergriffen ist. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es Nintendo hilft und nur den Leuten schadet, die diesen Guide für hunderte von Dollars verkaufen. Alles, was ich tun wollte, war, meine Liebe zu diesem unglaublichen Guide zu verbreiten und in noch größerem Maße meine Liebe für das Unternehmen. Ich bin ein Neuling in der Szene der Videospielarchivierung, aber ich kann mir nichts Deprimierenderes vorstellen, als dass es einen Haufen hart arbeitender Menschen gibt, die ihre Freizeit und ihr Geld damit verbringen, Geschichte zu archivieren und zu bewahren, während große Unternehmen wie Nintendo nichts tun, um zu helfen. Im Gegenteil, sie behindern die Sache aktiv. Zitat Ende. Und ja, kleines Detail, er spricht hier vom Jahr 95, alle anderen Artikel zum Thema vom Jahr 96. Ich kann ja auch nicht sicher sagen, wann genau das Buch erstmals erschien. Die Sachen, die ich online finde, sprechen vom Jahr 96, aber ich weiß nicht, ob das eine andere Auflage ist. Ist aber auch egal, ich will bloß diesen kleinen Widerspruch genannt haben. Jedenfalls, Abmahn Nintendo nervt, aber ich fürchte, Abmahn Nintendo wird sich so schnell nicht ändern. 4players.de geht an die Funke Mediengruppe. Dass der gesamten Redaktion von 4players.de im Herbst letzten Jahres gekündigt wurde, darüber berichteten wir hier im Podcast bereits, da hatten wir auch mal einen großen Sonntagspodcast dazu. Damit ging ein Urgestein der Online-Spielberichterstattung in Deutschland, zumindest in der gewohnten Form, vom Netz. Das war beachtenswert. Die 4players GmbH, die würde weiter bestehen. Die hatte auch noch weitere Geschäftsfelder wie irgendwie App-Entwicklung und Serverbetrieb. Und für die redaktionelle Weiterführung der Website würde man sich irgendwie kümmern. So war der Stand der Dinge damals. Zunächst fand auf 4players.de nur ein Notbetrieb durch freiberufliche Autoren statt. Und am 29. März gab es dann die Auflösung. Die Funke Mediengruppe ist ab 1. April neuer Eigentümer von 4players.de. Die Website wird ein Teil des Konzernzweigs Digital Brand Network, neben futurezone.de, westreamed.de, gofeminin.de und vielen anderen Websites. Chefredakteur wird Axel Telzerow, der bereits als Chefredakteur für die Computerbild-Spiele und Computerbild gearbeitet hat. Er lässt sich in der Meldung hierzu wie folgt zitieren. Zitat: 4players ist eine der wichtigsten Seiten im Gaming-Sektor. Als ich erfahren habe, dass die Plattform vor dem Aussteht, habe ich nicht lange überlegen müssen. Eine einmalige Gelegenheit für die Funke Mediengruppe. Wir sind wirklich glücklich, diese starke Marke erhalten zu können. Zitat Ende. Huiuiui. Die Funke Mediengruppe ist Deutschlands drittgrößter Zeitschriften- und Zeitungsverlag mit über 500 Publikationen in 8 Ländern. Schwerpunkt sind regionale Zeitungen, Programm- und Frauenzeitschriften sowie Anzeigenblätter. Außerdem betreibt man eben einige Websites und hält Beteiligungen an diversen Lokalradios. Das Auslandsgeschäft erstreckt sich unter anderem auf Österreich, Ungarn, Kroatien und Russland, ist also eher nach Osteuropa ausgerichtet. Tja, und was will die Funke-Gruppe nur mit 4players.de? Gute Frage. Und wer soll die Seite redaktionell betreuen? Ebenfalls eine gute Frage, für die derzeit noch keine Antwort gegeben wurde. In einem Video zum Deal erklären die neuen Betreiber, dass man Gespräche mit ehemaligen Redakteuren führen würde, aber das muss nichts heißen, das kann alles bedeuten. Immerhin haben wir jetzt aber Fakten. Nach einigen Monaten im Freelancer-getriebenen Zombie-Modus hat 4players.de wieder einen Eigentümer, wieder einen Chefredakteur und auch eine Redaktionsleitung, kann also losgehen. Und ich würde mal wetten, es geht inhaltlich eher so in die Richtung SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Und ich wette, es wird die gute alte Knowledge Gap in jeder zweiten Headline genutzt. Uns werden also in der Kopfzeile Fragen aufgemacht, die wir erst durch das Anklicken und Lesen des Artikels beantworten können. Und ich tippe auch mal auf ein gerüttelt Maß an Native Advertising, also all diese Inhalte, die Werbung sind, sich aber als redaktioneller Inhalt tarnen. Vielleicht unterschätze ich jetzt auch die neuen 4player.de Overlords, aber gerne lasse ich mich eines Besseren belehren. Und nun genug Zynismus, weiter mit der letzten Nachricht dieser Folge. Ubisoft liefert finales Inhaltsupdate von Ghost Recon Breakpoint aus. Am 5. April veröffentlichte der Twitter-Account von Ubisofts Shooter-Marke Ghost Recon eines dieser Bilder mit Text. Darin bedankt sich das Team bei seinen Ghosts für Liebe und Support, erinnert sich an die schöne Zeit in den letzten 2 Jahren mit mehr als 11 Updates. Wirklich, das steht da. Mehr als 11. Waren wahrscheinlich 12. Ach, war das eine gute Zeit. Und dann macht der Text Schluss mit uns, dem Ghost daheim am PC. Das war's mit Updates für Ghost Recon Breakpoint. Man würde die Server fürs Spiel sowie für den Vorgänger Ghost Recon Wildlands aber online lassen. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Also alles okay, ich packe meine Sachen, ciao. Ja, so in etwa liest sich die Info, dass die Weiterentwicklung von Ghost Recon Breakpoint eingestellt wird. Und es ist schon irgendwie bezeichnend, dass das letzte Stück DLC, das dem Spiel hinzugefügt wurde, ausgerechnet diese quarzgetauften NFT-Items waren. Ihr erinnert euch, praktisch identische Kopien von Handschuhen oder Helmen, alle aber einzigartig aufgrund einer kleinen aufgedruckten Seriennummer und non-fungible und trackable auf der Blockchain. Tja, das hat wohl auch nicht mehr geholfen, um den Spielerschwund des zweiten Ghost Recon Open World Service Games zu stoppen. 4 Monate also nachdem die NFT-Items gelauncht sind, 20 Tage nach dem Erscheinen des letzten NFT-Objekts für das Spiel, die man laut Ubisoft so wirklich besitzen und mit dem man handeln kann, wird das dazugehörige Spiel auf den Gnadenhof geschickt, um da langsam einzuschlummern. Tolle Wurst. Die Quartz-Website hat immer noch einen Banner für diese Digit-getauften NFTs für Ghost Recon. Dort liest man: Danke an alle Ghost Recon Breakpoint-Spieler, die ihre ersten Digits angefordert haben. Ihr besitzt einen Teil des Spiels und habt eure Spuren in seiner Geschichte hinterlassen. Zitat Ende. Tja, und man solle bitte gespannt auf zukünftige Digit-Drops für andere Spiele sein. Sprich, auch wenn die NFT-Sause dem kränkelnden Ghost Recon-Gaul nicht auf die Beine geholfen hat, sieht Ubisoft die Sache noch lange nicht als Fehlschlag an. Oder man gesteht es sich selbst noch nicht öffentlich ein? Wenn ich Ubisoft Quartz google, dann wird mir die Website des NFT-Projekts direkt als erstes Ergebnis angezeigt. Aber wenn ich von der Ergebnisseite draufklicke, dann lande ich im Ubisoft Store, nicht auf quartz.ubisoft.com. Dafür muss ich die URL manuell im Browser eingeben oder irgendwo auf den Link klicken, wo jemand direkt drauflinkt. Das ist irgendwie ein interessantes Detail. Vielleicht gibt Ubi die Sache mit den NFTs ja in den kommenden Monaten heimlich, still und leise auf. Man wird auch noch träumen dürfen. Und das war's mit dem Magazin, zumindest ne, mit dem Themenpart. Kommen wir jetzt zum Abschluss der Sendung, zur feierlichen Verlesung der Release-Termine oder eher zur weinerlichen Verlesung, denn über Ostern herrscht eine echte Flaute im Revier. Selten gab's mal 2 Wochen am Stück, in denen mich auf den ersten Blick überhaupt gar nichts angesprochen hat. Aber bei genauerer Betrachtung, da fand ich allerlei Kleines, Schräges und Absurdes. Freilich sind alle Angaben ohne Gewähr. Am 12. April, über 2 Jahre nach seinem PS4-Release, kommt das schräge Vanillaware-Strategiespiel 13 Sentinels Aegis Rim für die Switch. Das ist eine Mischung aus zugänglicher und kurios inszenierter Kampfroboter-Rundentaktik und viel Visual Novel mit vielen Beteiligten, mit vielen Plot-Twists und auch noch mit einem Zeitreisekniff. Das hat einen wirklich guten Ruf, deswegen nenne ich es hier. Für den PC kommt am 12.04. Biota. 5 große Buchstaben getrennt durch Punkte. B-I-O-T-A. Das ist ein Metroidvania im knallharten Retro-Stil. Grobe Pixel, geringe Farbpalette und es trieft so richtig vor Oldschool-Charme. Es gibt über 50 Vierfarbpaletten zum Auswählen. Der Chiptunes-Soundtrack ist angenehm dudelig und Story sowie Gameplay wirken sehr vertraut. Irgendwas mit einem Angriff auf eine Minenkolonie. Ihr geht da rein, ballert, hüpft, ach, das wirkt irgendwie ganz cool. Am 14. April dann wieder 2 PC-Spiele und 2 sehr kuriose obendrauf. Zum einen der Cat Café Manager, ein Aufbau- und Management-Spiel. Spiel, in dem ihr euer eigenes Katzencafé aufbaut, einrichtet und betreibt. Also ehrlich gesagt sieht das für mich eher so mittelmäßig aus, aber da wir mit André und Dom hier zwei Katzenbesitzer im Podcast haben, fürchte ich fast, dass es dazu demnächst noch eine Besprechung gibt. Also seid gewarnt. Noch schräger als ein Katzencafé-Simulator ist für mich der nächste Titel. Am 14. April kommt nämlich auch ein brandneues Spiel von Konami. Ja, Konami, und es ist auch noch eine komplett neue Marke. Das heißt Crime Site. Alles groß geschrieben. Und naja, es ist ein Multiplayer-Murder-Mystery-Titel. In einer Villa im London des Jahres 2075 treffen sich allerlei Figuren, um gemeinsam herauszufinden, wer an diesem Abend Mordopfer und wer der Mörder sein wird. Also kurz gesagt, es ist ein Among Us-Klon. Naja, das wäre eigentlich auch unfair. Spielerisch wirkt das alles etwas involvierter. Die Inszenierung ist reichlich Anime und angenehm übertrieben. Und sonst vermag ich nicht so viel zu sagen. Trailer als auch Beschreibung des Spiels machen mich nicht wirklich schlauer, aber hey, es ist ein neues Konami-Spiel, dass ich das noch erleben würde. Am 19. April haben wir Winter Ember für PC, ein australisches Indie-Spiel mit Fokus auf Stealth und eine immersiv simulierte Spielwelt. Das ist irgendwie eine Mischung aus Mittelalter und Moderne, wird in einer isometrischen Perspektive gezeigt und sieht echt ganz hübsch aus, und ihr spielt den einzigen Überlebenden eines Massakers, der nun auf Rachefeldzug ist. Von Schatten zu Schatten schleichend, durch Schlüssellöcher spähend und mit einem Bogen bewaffnet. Die Entwickler versprechen ein breites Repertoire an Schleich- und Kampfmöglichkeiten, Dutzende verschiedene Pfeiltypen für alle Situationen und massig Skills und Perks. Das wirkt aus der Ferne echt ganz okay. Am 21. April dann eins dieser jährlichen Sportspiele, MotoGP 22, The Official Video Game für PlayStation, Xbox, PC und Switch vom italienischen Studio Milestone. Und naja, Motorradwettrennen, mehr fällt mir da auch nicht ein. Und am 22. April habe ich da auch noch so einen Verlegenheitsrelease-Termin. Keine Ahnung, ob es was taugt, aber Ganryu 2 Hakama Kojuro erscheint für PS4, Xbox One, Switch und PC. Ganryu, Ganryu. Damit findet ihr es vielleicht. Das ist ein 2D-Ninja-Action-Spiel und es wirkt optisch verdammt ähnlich wie so Automatenklassiker à la Shinobi. Große Sprites, flüssiges, sehr schnelles Scrolling, schnelle Action, massig Gegner, und als Szenario und Ausstattung gibt's dann die volle Packung Japan, wie wir es uns so im 17. Jahrhundert vorgestellt haben. Also mit Samurais, mit Ninjas, mit Wurfpfeilen, Palästen, Bambuswäldern, Kirschblüten, aber auch Dämonen und all sowas. Das könnte vielleicht ganz nett sein. Und naja, das war's auch schon mit den Release-Terminen für diese Ausgabe, und das war's auch mit dem Magazin. Danke, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid. Das ist immer cool und freundlich von euch. Und ein noch größeres Dankeschön dafür, dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Ihr seid spitze. Das ist freundlich und cool. Und ihr seid freundlich und cool. Und ich wünsche euch nun ein schönes Wochenende, eine wunderbare Osterzeit, endlich eine richtige, echte Portion Frühling und allzeit Spaß mit euren Spielen sowie unseren Podcasts. Wir hören uns dann in dieser Form im nächsten Magazin. Bis dahin.